Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unseres Kooperationspartners entstanden.
Der Güter- und Personenverkehr muss vermehrt auf die Schiene, um die europäischen Klimaziele zu erreichen. Doch die Entwicklung schreitet nur langsam voran. Im Rahmen der Thementage zur Zukunft der Mobilität, veranstaltet von der Presse in Kooperation mit den ÖBB, meldeten sich drei Expertinnen und Experten zu Wort, deren Botschaft eindeutig ist. Ohne mehr Güterverkehr und Passagieren auf der Schiene werden Klimaziele nicht erreicht und die Wettbewerbsfähigkeit Europas schwindet. Hören Sie nun den Impulsvortrag von Magda Koschinska, Generaldirektorin für Mobilität und Transport der Europäischen Kommission, in dem sie die Bedeutung des Güterverkehrs unterstreicht. Resiliente Lieferketten und Transportwege steigern die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft. Was eine Unterbrechung von Lieferketten bedeutet, wurde durch unterschiedliche Krisen von Corona bis zum Krieg in der Ukraine deutlich. Um die Klimaziele der EU zu erreichen, die eine Reduktion der Emissionen im Gütertransport von 90% bis zum Jahr 2050 vorsehen, ist es nötig, den Güterverkehr von der Straße zur Bahn zu verlagern und den Schienenverkehr zu verdoppeln.
Ladies and gentlemen, thank you for making it possible for me to share my thoughts with you in this way on the future of mobility. My first thought is that transport matters. It matters to those of us who commute to work, to parents getting children to school or medical appointments, and to friends and families separated by distance. That is on the human level. But transport also matters hugely for our economy and competitiveness. We grow our economy by shipping European fruit, cars, and electronics, among other products, to the rest of the world and between ourselves. We import medicines, raw materials, and white goods from elsewhere to maintain our standard of living. Within Europe, transport is the lifeblood that makes the single market possible. I was pleased to see Enrico Letta picking up on this in his recent report. He wrote, and I quote, "By diminishing geographical and logistical barriers, transport directly contributes to the economic integration and competitiveness of the European Union." Today's fast-changing world has shown us very clearly that we need resilient supply chains to safeguard our economy and people. I'm also thinking of Ukraine as I say this, which had its supply chains cut from one day to the next in February 2022. Resilient supply chains, and therefore freight transport, is therefore my focus today. Resilience takes several forms. It means a reduced carbon footprint from transport so that it continues doing what it does today, but better, more sustainably. It means greater digitalization, as this is the key to flexibility. It means creating attractive careers so that we can attract and retain transport workers. And it means continued solidarity with Ukraine, our friend and neighbor. The decarbonization goal is clear. The European Green Deal set the objective of cutting transport emissions by 90% by 2050. Our sustainable and smart mobility strategy sets out how to do this and includes ambitious milestones such as doubling rail freight traffic by 2050. Our approach is greater efficiency at system level, decarbonization for every transport mode, and better incentives for the use of low and zero emission alternatives. We have legislated on fuels, introducing obligatory targets for aviation and maritime transport. We have revised legislation on CO2 emissions from heavy-duty vehicles. There is little point in having the fuels if we lack the infrastructure to refuel and recharge, so we've legislated there as well. The Alternative Fuels Infrastructure Regulation will give us recharging stations for lorries every 60 kilometer along the TEN-T core network and every 100 kilometer on the comprehensive network from 2025. Complete network coverage will follow by 2030. Recharging must also be possible overnight in safe and secure parking areas and at urban nodes for delivery vehicles. Hydrogen refueling infrastructure must be deployed from 2030 onwards in all urban nodes and every 200 kilometers along the TEN-T core network. Infrastructure is not just about roads and charging stations. We are currently implementing regulations on electronic freight transport information and a European maritime single window environment. Both will ease administrative requirements and save time. And then there is multimodality. The Greening Freight Package of 2023 put this center stage, bringing together proposals to improve rail infrastructure management, to incentivize use of low-emission lorries, to provide more comprehensive information on freight transport emissions, and to encourage intermodal transport. The package is currently navigating the legislative process, and I hope this will be swift and smooth and that our initial ambition is retained. Taken together, the proposals will make it easier to move freight from A to B in the European Union and sustainably. We need this for competitiveness of freight transport and also for our economy in general. Finally, I am conscious that you're listening to me from Austria, so I'd like to say a few words on inland waterway transport. You are home to a precious commodity, the Danube. Austria has been our partner and ally, a front runner on inland waterway management, governance, projects, innovation, and promotion. EU investment through the regional funds has helped put in place navigation aids to increase capacity, safety, and implementation of the Danube Maritime Single Window. This will make sea river traffic more attractive. And looking ahead, we are working with Ukraine, Moldova and EU member states in the Donaugebiet, including Austria, to identify long-term connectivity needs as we further integrate Ukraine and the Danube within the EU transport market. Austria will benefit from greater connectivity, and we will build on the work done on the EU-Ukraine solidarity lanes, which have already helped Ukraine to import around 52 million tons of goods and export nearly 136 million tons since they were established in May 2022. The solidarity lanes are here to stay. Not only because we remain 100% committed to supporting Ukraine as long as it takes, but because these alternative transport routes also improve our own resilience. And resilience, ladies and gentlemen, is the future of transport.
Die Welt ist kleiner, noch globaler geworden. Güter kommen aus aller Welt und finden mit Zügen ihren Weg, meint Andreas Matthä im folgenden Vortrag. Er ist Vorstandsvorsitzender der ÖBB Holding AG. Auch er erinnert daran, wie schmerzhaft die Corona-Pandemie aufgezeigt hat, wie verletzlich unsere Versorgungssysteme sind. Die Bahn ist das nachhaltige logistische Rückgrat der europäischen Wirtschaft, unterstreicht Matthä. Zudem ersetze ein Güterzug 40 Lkw und brauche, neben weniger Energie, auch weniger an Fläche als Verkehr auf der Straße. Deshalb investieren die ÖBB in Österreich bis zum Jahr 2029 mehr als 21 Milliarden Euro in die Infrastruktur und das Schienennetz.
Sehr geehrte Damen und Herren, danke für Ihr Interesse am Güterverkehr. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas Matthä. Ich arbeite seit nunmehr 42 Jahren für die ÖBB, davon die letzten 8 Jahre CEO des ÖBB-Konzerns. Als ich als junger Mitarbeiter der ÖBB an meine erste Arbeitsstelle kam, nämlich in Wien-Kledering, bin ich auch das erste Mal in die Nähe eines Güterzugs gekommen und mich hat wirklich leicht das Fernweh gepackt. Denn wenn man sich die Frage gestellt hat, welchen langen Weg hat eigentlich dieser Güterzug wohl schon hinter sich? Was hat er geladen? Welche Länder hat er durchquert und wird er noch durchqueren? Und liegt sein Ziel in Europa oder doch im fernen Asien? Heute ist ja die Welt noch kleiner geworden, das heißt noch globaler geworden. Die Güter kommen aus aller Welt und finden mit unseren Zügen ihren Weg. Das stimmt schon. Wir Bahnen verbinden Menschen, Märkte und halten die Wirtschaft am Laufen. Ja, was es heißt, wenn die Zahnräder der Logistik nicht richtig ineinander greifen, haben uns die vergangenen Jahre gezeigt. Stichwort Houthi-Rebellen, Baustellen in Deutschland und Covid. Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt im wahrsten Sinne des Wortes in Atem gehalten und wurde zum Härtetest für unsere Gesellschaft in vielerlei Hinsicht. Sie hat uns auch aber vor Augen geführt, wie fragil unsere Versorgungssysteme sind. Ich darf mich erinnern, es sind vor leeren Regalen gestanden, es ist kein Klopapier da, kein Pasta. Die Bahn fuhr damals trotzdem. Sie hat Pflegekräfte, Verkäuferinnen und Verkäufer, Lehrerinnen und Lehrer zur Arbeit gebracht und hat dafür gesorgt, dass auch die Regale schnell wieder gefüllt waren. Und als dann im März 2021 auch noch ein Containerschiff den Suezkanal 6 Tage lang blockiert hat, wurde, glaube ich, erst vielen Menschen so richtig bewusst, was die Globalisierung auch mit sich bringt, nämlich Abhängigkeit und Relevanz von intakten Lieferketten, also Supply Chains, wie es so schön heißt. Wir freuen uns, dass wir unsere Backeln aus der ganzen Welt bestellen können, vergessen aber, welch komplexes Konstrukt dahinter notwendig ist. Und übrigens, natürlich, nach der Corona-Krise folgte ein Krieg, der die Welt jedenfalls verändert. Und neben dem Leid, den so ein Krieg natürlich mit sich bringt und wo über Gasabhängigkeiten diskutiert wird, sind die Energiepreise in lichte Höhen geschnellt. Und Routen und Verbindungen sind plötzlich nicht mehr passierbar. Korridore müssen daher neu aufgestellt werden, Umwege in Kauf genommen werden, neue Beziehungen geknüpft werden. Die Bahn fährt aber trotzdem, bringt Menschen in Sicherheit und hält die Wirtschaft in einem vom Krieg gezeichneten Land am Laufen. Unter anderem auch durch die Getreidetransporte. Ja, und während sich die Spritpreise wieder halbwegs normalisiert haben, kämpft der Schienengüterverkehr weiterhin mit hohen Strompreisen. Ja, aber die Bahn fährt trotzdem. Trotz der Krisen haben wir zahlreiche Tonnen an Fracht ausgeliefert, um den Warenstrom am Laufen zu halten. Denn die Schiene ist versorgungsrelevant. Ich würde behaupten, die Schiene ist systemrelevant. Und zwar für Österreich und für Europa. Sie ist das nachhaltige logistische Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Natürlich könnten wir all unsere Güter auch mit dem LKW transportieren, dem Schiff oder dem Flieger. Doch nicht, wenn wir den Kampf gegen die Klimakrise noch irgendwie gewinnen wollen. Der Verkehrssektor ist für 20% der CO2-Emissionen in der Europäischen Union verantwortlich. Die Bahn fährt grün. Jede Tonne Fracht auf der Schiene braucht 30 Mal weniger CO2 als auf der Straße. Und ein Güterzug ersetzt gut und gerne 40 Lkw und braucht neben weniger Energie auch nur 50% an Fläche als auf der Straße. Ja, und die Mengen, die wir transportieren, werden nicht weniger, sondern ganz im Gegenteil, Studien belegen, es werden immer mehr an Mengen transportiert. Und aus diesem Grund sollten wir eben eines forcieren, Güter auf die Schiene. Das wird sich, glaube ich, nicht wundern in meiner Funktion. Wie viele seiner Güter ein Land je Transportart transportiert, sagt der sogenannte Modalanteil aus. In Österreich sind wir hier schon Musterschüler, denn 28% aller Transporte fahren mit dem Güterzug. 80% der Transporte der Rail Cargo Group sind international, in Europa und bis nach Asien. Ja, einzelne Musterschüler sind daher schön und gut, aber was es braucht, ist ein europäisch einheitliches Netz. Einen Zug durch Europa zu fahren, muss genauso einfach sein, wie es schon heute für einen LKW einfach ist. Denn der fährt in Rotterdam los und kommt 20 Stunden später in Rijeka an. Staus, Unfälle und Baustellen kann er meist relativ leicht umfahren. Und sprachlich gibt es für den Lkw-Fahrer ohnehin keine Herausforderung und seinen Sprit tankt er an jeder Tankstelle. Bei einem Zug hingegen ist das nicht ganz so einfach. Die Lokomotive muss pro Land zugelassen sein, Der Lokführer muss die Sprache des Landes sprechen, die Stromsysteme und Spurbreiten müssen zusammenpassen. Ja, und schnell eine Umleitung fahren, das geht auch nicht so leicht, wie man das meint. Ich glaube, da muss man jetzt kein Experte sein, um zu merken, da hakt's. Der Schienengüterverkehr ist aktuell mit vielen Herausforderungen konfrontiert, aber ich persönlich bin der Meinung, jammern hilft wenig. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir es anpacken und ja, wir haben auch einen Plan dazu. Wir fordern ganz klar faire Rahmenbedingungen. Die Politik muss die verschiedenen Verkehrsträger hier auf Augenhöhe bringen, denn hier gibt es krasse Verzerrungen. Es braucht auch eine verlässliche Infrastruktur in den einzelnen Ländern, denn nur wenn es genug Kapazität auf der Schiene gibt und diese auch resilient genug ist, können wir Versorgungsketten verlässlich aufrechterhalten. Ja, und für die Verkehrswende brauchen wir moderne Strecken, höhere Kapazitäten und natürlich auch neues Rollmaterial. Ja, und das Allerwichtigste aus meiner Sicht, einheitliche europäische Eisenbahnstandards. Das heißt, wir Bahnen brauchen eindeutig mehr Europa. Allein bis 2029 investieren wir in Österreich, in unsere Infrastruktur, 21,1 Milliarden Euro in das System Bahn, in das Schienennetz. So soll unsere Leistungsfähigkeit bis 2040 verdoppelt werden und Investitionen in die Infrastruktur stehen in Österreich auf zwei ganz wichtigen Säulen, um die wir in anderen Ländern, glaube ich, oft beneidet werden. Wir haben einerseits den Rahmenplan, der kurz- und mittelfristig die Richtung für große Projekte vorgibt und andererseits das Zielnetz für die langfristige Planung, die langfristige Entwicklung unseres Infrastrukturnetzes für die nächsten Generationen. Ja, und dann gibt es noch ein ganz wichtiges Schlagwort, Digitalisierung. Denn im Bahnwesen und im Schienengüterverkehr im Speziellen erhöht Digitalisierung die Kapazität, Stichwort ETCS. Es erhöht die Leistungsfähigkeit unserer Züge, die Kundenfreundlichkeit auch unserer Projekte. Sei nur Mike zum Beispiel auch hier adressiert, unserer Rail Cargo Group. Ja, und für den Güterverkehr eines der revolutionärsten Projekte ist weg von der Schraubenkupplung hin zur digitalen automatischen Kupplung. Denn sie macht den Schienengüterverkehr schneller, sicherer und wettbewerbsfähiger. Sie merken, auch wir machen unsere Hausaufgaben, um noch schneller, moderner und kundenzentrierter zu werden. Ja, und das müssen wir, denn die Auswirkungen des Klimawandels spüren wir mittlerweile alle hautnah und sie kosten uns bereits jetzt sehr viel, finanziell und volkswirtschaftlich. Und wir werden es auch in Zukunft. Wir müssen alles dafür tun, den Klimawandel einzubremsen und die Kosten dafür so gering wie möglich zu halten. Und im Verkehrssektor haben wir da noch einiges zu tun, denn rund 60% der CO2-Reduktion bis 2050 muss vom Verkehrssektor erbracht werden. Kostenwahrheit und Verursacherprinzip sind dabei zentrale Elemente, die zu einem nachhaltigen Güterverkehr führen. Und sind wir uns ehrlich, jede Transportart hat ihre Vor- und ihre Nachteile. Die Straße ist super flexibel, transportiert aber vergleichsweise nur kleine Mengen bei großem CO2-Ausstoß und großem Energie- und Flächenverbrauch. Weiters kommt es immer mehr zur Überlastung der Straße. Das Wasser mit seinen Frachtschiffen transportiert relativ langsam riesengroße Mengen über die Ozeane und Meere, ist aber noch nicht grün. Zumindest noch nicht. Ja, und die großen Frachter sind und durchaus auch unflexibel und bleiben von äußeren Einflüssen auch nicht verschont, wenn man zum Beispiel an die Angriffe im Roten Meer oder den verstopften Suezkanal denkt. Die Schiene hingegen transportiert große Mengen, energieeffizient und umweltfreundlich, ist aber nach wie vor von den Grenzen gehemmt. Und auch die Umfahrung von Baustellen stellt oftmals wirklich ein Hindernis dar. Ja, und für die letzte Meile braucht es dann auch noch Unterstützung. Das heißt, unser Credo, jedenfalls mein Credo, ist es, so schnell wie möglich gemeinsam zu optimalen Lösungen. Das heißt, das Beste aus beiden, ich würde sagen, das Beste aus allen Transportwelten, wie man so schön sagt. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür sind unsere multimodalen Transporte. Denn uns ist klar, jeder hat seine Stärken. Der Zug auf der langen Distanz, der LKW auf der letzten Meile. Und so bringen wir nun auch Bier und Limonade von Tür zu Tür. Ja, und so sehr es mich freut, mit welcher Vorreiterrolle wir hier in Österreich vorangehen, muss ich trotzdem betonen, ohne gemeinsames Handeln und ohne europäische Zusammenarbeit wird es nichts. Die Bahn braucht mehr Europa und Europa braucht mehr Bahn. Und wir müssen uns aber auch die Frage stellen, wohin soll der Weg gehen? Also Logistik am Scheideweg heißt für mich, wollen wir noch mehr Straße und Lkw oder wollen wir mehr Bahn und mehr ökologisches Handeln? Das Ziel ist klar, zumindest für mich. Eine Fahrt mit dem Zug durch Europa muss am Ende des Tages so einfach sein wie mit dem Lkw. Und am Ende soll in einer CO2-neutralen Welt jeder Verkehrsträger seine Stärken ausspielen. Denn gemeinsam sorgen wir dafür, dass die Menschen in Österreich und in ganz Europa versorgt werden und die Wirtschaft am Laufen gehalten wird.
Das Recht auf ein Leben ohne Auto fordert die deutsche Bestseller-Autorin, Aktivistin und Podcasterin Katja Diehl. Sie ist überzeugt, dass es die Europäer mit dem Individualverkehr übertrieben haben. So leben etwa in Deutschland 84 Millionen Menschen und es gibt mehr als 49 Millionen Autos. Die erste Wahl zur Verkehrswende ist für sie, dass Wege vermieden werden. Geschäftsreisen durch Videokonferenzen zu ersetzen, ist ein probater Ansatz. Für Diehl muss aber beides in der Gesellschaft einen Platz finden, der Straßen- und der Schienenverkehr. Wenn man Autofahren will, soll man das auch können. Aber es muss gleichzeitig dafür gesorgt sein, dass Menschen, die von der Automobilität ausgeschlossen sind oder sie nicht nutzen wollen, eine Alternative erhalten.
Ja, hallo, mein Name ist Katja Diehl. Ich bin Bestseller-Autorin und beschäftige mich mit der intersektionalen Verkehrswende. Das ist natürlich ein etwas sperriger Begriff, aber ich freue mich umso mehr, dass ich heute meinen Impuls mal geben darf, denn ich habe mich ein bisschen beschäftigt, wie können wir eigentlich die Transformation schaffen. Aktuell haben wir ganz viele Fragestellungen im Raum, multiple Krisen und irgendwie haben wir auch das Gefühl, alle wollen wieder rückwärts fahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube aber, dass wir heute schon beginnen können, eine gute Zukunft für alle zu bauen. Und da würde ich Sie gerne mitnehmen. Für mich ist nämlich die Frage, wie wollen wir in Zukunft fahren, überhaupt nicht relevant. Eigentlich müssten wir uns darüber unterhalten, wie wollen wir denn morgen leben? Und das hat sehr viel mit Mobilität zu tun. Denn ich weiß nicht, wo Sie leben, im ländlichen Raum oder in der Stadt. Da ist es auf jeden Fall so, ich lebe in beiden Bereichen. Und aktuell könnte man denken, dass das Auto die Spezies ist, die die Erde beherrscht. Denn es ist überall. Das Auto ist einfach überall in unsere Lebensbereiche vorgedrungen. Und natürlich hatte das Auto auch lange Zeit viele Vorteile. Wir konnten auf einmal längere Strecken zurücklegen. Wir konnten auf einmal Menschen besuchen, die wir vielleicht sonst nicht so oft gesehen haben. Aber wir haben ein bisschen übertrieben mit der Automobilität. Wenn ich von Deutschland aus berichten darf, wir haben aktuell 84 Millionen Menschen und 49,1 Millionen Autos. Und das ist ziemlich viel. Und das ist auch immer mehr ein zunehmendes Problem. Und deswegen ist mein Mantra auch, jeder sollte in Zukunft das Recht darauf haben, ein Leben ohne eigenes Auto zu führen. Und da steckt immer noch Auto drin, aber vielleicht leihen wir es uns oder machen zusammen in der Familie ein Carsharing. Vielleicht ist es auch so, dass wir Wege anders zurücklegen, als wir sie heute noch mit dem Auto zurücklegen. Und ich glaube, ich habe in dem Buch jetzt festgestellt, dass es immer wieder Leadership braucht, um diese Dinge voranzutreiben. Und deswegen ist es für mich so schön, denn das Ganze, was wir gerade haben, ist menschgemacht. Will heißen, das ist nicht durch irgendwelche Naturgewalten über uns hereingebrochen, sondern wir selbst haben autogerechte Städte und ländliche Räume gebaut. Da ist also ganz viel Veränderung wieder rückwärts möglich. Und vielleicht ist genau das auch das, was uns so schwer fällt. Die Dinge mal anzuschauen, die wir losgelassen haben. Den Supermarkt um die Ecke oder auch Begegnungsräume im Dorfkern. Aktuell, wenn ich im ländlichen Raum bin bei meinen Eltern, da begegne ich den Menschen aus der Nachbarschaft eher beim Vollsortiment an der Käsetheke als am Zaun. Diese Gespräche vor Ort finden nicht mehr statt. Auch die Kinder sind aus den Straßen verschwunden, weil alles vollgeparkt ist mit diesen Autos. Und da können Sie sich gerne auch mal selbst die Frage stellen, wollen Sie das so vor Ort wirklich behalten oder akzeptieren Sie es, weil Sie sonst Ihr Leben nicht gestalten könnten? Wo fahren Sie hin in den Urlaub? Ist es da, wo Sie sehr gut parken können, wo Sie sehr schnell durchfahren können mit dem Auto? Oder ist es dort, wo Sie ganz in der Ruhe des Cappuccino-Trinkens genießend auf Menschen schauen können und sich unterhalten können, ohne sich anzubrüllen, weil es ruhig ist, weil es ein autoberuhigter Bereich ist. Und ich denke, dass viel in diesen Diskussionen auch deswegen so emotional wird, weil es um Privilegien geht. Privilegien ist immer etwas, was andere abgegeben haben, aus der Gemeinschaft heraus an bestimmte Personengruppen. So ist es ganz normal, überall fahren zu können mit dem Auto und es auch überall abstellen zu können. In Deutschland hat es erst Ende der 60er Jahre im 20. Jahrhundert ein Kaufmann geschafft, dass Autos im öffentlichen Raum abgestellt werden durften. Das sogenannte Bremer Laternenparker-Urteil, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, erlaubte es fortan, dass privat benutzte Pkw auch in den öffentlichen Raum gebracht werden können. Und das war vorher nicht der Fall. Wenn Sie ein Auto hatten, mussten Sie selbst für einen Stellplatz sorgen. In Singapur hat man das übrigens heute noch, da gibt es autofreie Straßen und ein sehr gutes Nahverkehrssystem. Und vielleicht sind diese Privilegien, die wir Menschen mit Autos geschaffen haben, genau das, was wir hinterfragen möchten. Denn Privilegien bedeuten auch immer Belastung für andere. Und ich habe festgestellt, dass viele Menschen sich dieser Privilegien nicht bewusst sind, weil sie halt denken, dass es das Recht auf den Parkplatz vor der eigenen Haustür gibt. Aber was wäre, wenn statt der eigenen Autos dort die eigenen Kinder spielen könnten? Das würde doch sogar auch Elternkalender entlasten. Das wäre doch schön. In der Pandemie, es war ein Schock, der durch ganz Europa ging, stand die Welt auf einmal still. Wir sind, so wie es konnten, aufgefordert worden, zu Hause zu bleiben. Und auf einmal merkte der Chef oder die Chefin, wenn meine Menschen von zu Hause arbeiten, dann funktioniert das ja doch. Und das ist die erste Regel der Verkehrswende, Wege vermeiden. Ich komme heute zu Ihnen per Video. Ich bin nicht angereist, sondern ich spare diesen Weg und trotzdem kann ich zu Ihnen sprechen. Genau darum geht es, zu überlegen, muss ich jeden Weg antreten oder kann ich manche Wege vielleicht auch virtuell zurücklegen? Müssen Menschen von A nach B fliegen, um ein Geschäftsmeeting zu machen oder kann man das nicht doch wieder in den virtuellen Raum verlagern? Und da geht gar nicht die Lebensqualität verloren, wenn wir ehrlich sind, sondern wir gewinnen ja Zeit, die wir nicht mit Bewegung verbringen müssen, wieder für uns. Und da denke ich, wir brauchen vielleicht auch neue Träume. Vielleicht müssen wir gar nicht mehr davon träumen, Dinge zu besitzen, sondern wieder Zeit zu haben für die wichtigen Dinge im Leben. Denn das Interessante am Auto ist, dass wir uns schon immer 3 bis 4 Mal am Tag fortbewegen. Also seit dem Neandertal sind wir vielleicht mal rausgegangen, haben das Mammut gejagt, haben das Mammut zurückgebracht und gebraten. Und seit dem Neandertal machen wir ungefähr 1 bis 1,5 Stunden Mobilität pro Tag. Was sich aber verändert hat, sind die Strecken, die wir dabei zurücklegen. Und das heißt natürlich, wir gewinnen gar keine Zeit. Auch wenn es sich so anfühlt, weil das Auto natürlich schneller ist, als der Mensch es je sein kann, wir machen längere Strecken. Und dadurch verlieren wir Zeit, die wir eigentlich für andere Dinge haben könnten. Es ist wirklich so toll, beruflich zu pendeln. In meinem ersten Buch habe ich die Menschen gefragt, willst du oder musst du Auto fahren? Und das hat viele unglaublich irritiert, weil sie nie darüber nachgedacht haben, ist es eigentlich ein Lustprinzip oder vielleicht auch manchmal ein Frustprinzip, mit dem ich im Auto sitze. Studien zeigen, dass gerade in der Rush Hour, also in der höchsten Form des Verkehrs am Tag, wo wir in unseren Autos sitzen, der Stresslevel so stark ansteigt, wie bei manchen Kampfjet-Pilotinnen im Einsatz. Das ist nicht gesund. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass ich das als ungesund betrachte. Und da vielleicht mal hinzuschauen, wie viel Lebensqualität liegt denn wirklich in diesem Autofahren? Und was ist auch etwas, wo ich vielleicht darauf verzichten würde, wenn ich Alternativen hätte? Im ersten Buch habe ich nämlich festgestellt, dass viele Menschen, die im Auto sitzen, das tun, weil sie keine Alternativen haben, weil sie auf Barrierefreiheit angewiesen sind, weil sie sich nicht sicher fühlen im öffentlichen Raum und weil sie es nicht bezahlen können. Wir hatten in Deutschland 3 Monate lang das sogenannte 9-Euro-Ticket. Da bin ich sehr viel gefahren, weil ich mit meinem ersten Buch unterwegs war. Und da waren Menschen in den Zügen und Bussen, die ich vorher nicht gesehen habe, ältere Menschen zum Beispiel, sind einfach in das Umfeld gefahren, haben gesagt, wir sind das erste Mal hier wirklich unterwegs, wir können uns das leisten mit unserer kleinen Rente. Und Kinder aus kinderreichen Familien saßen drin, weil sie in den Sommerferien dieses 9-Euro-Ticket von ihren Eltern bekommen haben, was normalerweise das Schülerferienticket in Deutschland ist, aber viel zu teuer für solche Familien. Will heißen, dieses billige Ticket hat Menschen mobilisiert, hat überhaupt Menschen zur Mobilität gebracht. Das waren keine zusätzlichen Wege, sondern das waren Wege, die sie vorher nicht zurücklegen konnten. Und wenn wir dann auf den Verkehrsbereich gucken, das ist in Österreich natürlich nicht anders wie in Deutschland, dann ist es ein Bereich, wo immer mehr Autos fahren, wo auch immer mehr Emissionen stattfinden und wo seit den 90er Jahren nicht wirklich was in Emissionsminderung passiert ist. Wir haben aber diesen Auftrag, wir haben das in Paris unterschrieben, die Pariser Klimaziele. Die halten uns an, zu dekarbonisieren. Und auch das vergessen manchmal die Menschen. Dekarbonisieren heißt, auf null zu kommen, also kein CO2 zusätzlich auszustoßen. Und da scheitern momentan auch alle daran, überhaupt den Antrieb auszutauschen. Und schon das ist total schwierig, weil ganz viel Fake News und auch ja, manchmal so ein bisschen die Politik selber im Wege steht, diese Veränderungen zu schaffen. Es gibt ganz viel Bullshit-Bingo der Verkehrswende, nenne ich es immer. Da gucken wir auf einmal auf arme Menschen, auf Kinder und auf Seniorinnen, auf den ländlichen Raum, auf Alleinerziehende. Alles Menschen, die sonst nicht so eine Rolle in der Politik spielen und sagen, wegen denen müssen wir doch die Automobilität erhalten. Dabei ist es so, dass 13 Millionen Erwachsene in Deutschland zum Beispiel gar keinen Führerschein haben. Wir haben 13 Millionen Kinder, die sind auch nicht in der Lage, ein Auto zu fahren. Und 14,2 Millionen leben in Armut. Das sind Haushalte, die nur zu 45% überhaupt sich ein Auto leisten können. Und das ist das, was ich gerne anstreben wollte mit diesem Spruch vom Anfang. Wenn man Auto fahren will, ist das völlig in Ordnung. Das werde ich auch nicht verändern können. Wenn man das gerne macht, dann soll man das auch tun. Aber gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass Menschen, die aktuell von dieser Automobilität ausgeschlossen sind oder sie auch nicht machen wollen, weil auch das gibt es, Menschen wollen nicht immer Auto fahren, dass die eine Alternative bekommen. Ich kann da ganz aktiv vom Bereich meiner Eltern berichten, ländlicher Raum. Als ich da Abitur gemacht habe, gab es noch die Busverbindung, da gab es noch irgendwie den Supermarkt in der Ecke, da gab es noch auch einen Café, wo wir uns treffen konnten, das ist alles nicht mehr da. Der nächste Ort, wo meine Eltern Kaffee trinken könnten, ist ein Vollsortimenter. Und da geht man natürlich nicht hin, weil es keine Atmosphäre hat. Und wie schön wäre es, wenn solche Menschen im Alter da wohnen bleiben könnten, weil sie diese Nahversorgung noch haben. Und da denke ich, ist Lebensqualität auch, diesen Menschen eine Daseinsvorsorge zu geben. Zum Beispiel auch immer genannt, der Handel braucht Parkplätze. Das ist auch für mich ein ganz tolles ja, Symptom, wie falsch manchmal Leute so auf die Welt blicken. Denn es ist doch jedem bewusst, wo man schön schlendern kann, wo man sich gerne aufhält, wo man gerne Zeit verbringt, da gibt man auch mehr Geld aus. In der Friedrichstraße in Berlin zum Beispiel wurde gefragt, wie kommt ihr eigentlich hierher zum Einkaufen? Und es waren über 80% eben nicht mit dem Auto angereist. Wer war aber mit dem Auto angereist? Die Menschen, denen die Läden gehören. Und genau das würde ich Ihnen gerne vermitteln, dass die Mobilität, die Ihnen vielleicht ganz gut passt, jemand anders nicht braucht oder benutzen kann. Und dass es immer heißt, wir müssen im Dialog bleiben. Der größte Faktor der Transformation ist meiner Meinung nach Kommunikation. Miteinander reden, aufeinander zugehen, über Bedürfnisse sprechen und vielleicht auch ein bisschen mehr auf denjenigen achten, den wir schon hinter uns gelassen haben. Wir sollten wirklich wieder alle mitnehmen, aber nicht in dem Sinne, dass wir denen, die im Auto sitzen, eine gute Zukunft erhalten wollen, sondern dass wir die wieder einladen, die wir mal ausgeladen haben. Und was bedarf es nun, wenn man diese Veränderungen schaffen will? Vielleicht auch einfach mal den ganz pragmatischen Blick auf ihre Räume und Regionen, wo sie leben. Gibt es da zum Beispiel noch Haltestellen, die nun nicht mehr angefahren werden, weil die Bussysteme eingespart worden sind? Gab es mal einen Regionalbahnhof, der von der Bahn erreicht wurde, jetzt aber nicht mehr, weil er halt stillgelegt wurde? Welche Dinge haben sich verändert in der Lebensphase, in der Sie gerade stecken? Was können Sie aus der Vergangenheit berichten? Was war vielleicht wirklich mal ganz anders und besser, aber letztlich egal, dass es verschwand, weil Sie selber gerne Auto fahren? Und ich denke, dass Leadership auch bedeutet, die Schwächsten zu stärken, dahin zu schauen, wo wir gerade Menschen haben, die wir wieder in unsere Gemeinschaft schaffen sollten. Ich finde es zum Beispiel total fantastisch, wenn Kinder die ersten Schritte machen und man diese Lebensfreude sieht, wenn sie so selbstbestimmt unterwegs sein können. Aber schon das Zweite, was Kinder lernen, ist, aber zu Hause kannst du es machen, wie du willst. Draußen ist es zu gefährlich wegen der Autos. Draußen werden Kinder limitiert. Es sind nur noch 45% aller Kinder überhaupt täglich draußen in Deutschland und Österreich. Und ich denke, wenn die Räume ein bisschen kindergerecht wären, dann hätten nicht nur die Kinder was davon, sondern auch wir Erwachsene. Dann hätten wir vielleicht vor der Haustür nicht mehr diese riesen Blechlawinen, die da stehen, solange wie wir sie wieder benutzen, sondern wir hätten vor den verschiedenen Orten Gemeinschaftsparkhäuser oder auch Gemeinschaftsparkplätze. Und auf der Straße könnte wieder diese Begegnung stattfinden, die Demokratie auch stärken würde, weil wir wieder zufällig Menschen begegnen würden und weil wir einfach aufeinander zugehen könnten. Ich denke, dass es auch in Firmen viele Möglichkeiten gibt, Mobilität anders zu denken. Gibt es bei Ihnen zum Beispiel Dienstwagen für wenige, aber kein Mobilitätsbudget für alle? Und warum ist das so? Viele Unternehmen machen sich gerade auf den Weg, das sogenannte Dienstradleasing zu erlauben. Also, dass Menschen nicht nur den Dienstwagen bekommen, sondern auch sich ein gutes E-Bike zulegen können mit Zuschuss von der Unternehmung und dann vielleicht sogar das berufliche Pendeln auf das Fahrrad verlegen können. In Paris ist gerade die große Kunde dass erstmalig mehr Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind, auch von den Außenbezirken nach Paris rein, weil die guten Radwege so sehr einladen. Da kündigen manche Menschen vielleicht sogar ihr Fitness-Abo, weil sie ihre berufliche Pendelei auf das Fahrrad verlegen. Jetzt werden sie sagen, ja, jetzt guckt die Frau wieder nur in die Stadt. In der Stadt ist das auch einfach. Erstmal ist es in der Stadt nicht einfach, weil Parken vor meiner Haustür kostet 67 Euro im Jahr. Das verändert noch keine Automobilität, obwohl alle Alternativen da sind. Und zweitens habe ich manchmal sogar das Gefühl, dass im ländlichen Raum die Veränderung schneller stattfinden kann, eben weil es da nicht so gut ist. Da kann ich Ihnen von sogenannten On-Demand-Rufbus-Systemen berichten, die auch Leonore Gewessler, bei der ich ja im Beirat bin, vorantreibt als Klimaschutzministerin. Das sind Systeme, die Sie per Telefon oder App rufen können. Innerhalb von 10 Minuten kommt ein Kleinbus vorbei und holt Sie ab. Sie teilen sich Ihre Strecke mit Menschen, die vielleicht dieselbe Strecke zurücklegen wollen, um dann am Zielpunkt auszusteigen. Denn im Ländlichen, da bin ich mir auch sicher, braucht es immer noch das Familienauto, dann vielleicht aber elektrisch und selbst von der eigenen Energie gespiesen. Aber vielleicht werden Dritt- und Viertwagen obsolet. Und vielleicht ist es dann auch mehr Budget, was wir wieder in der Familienkasse haben und für Dinge, die wirklich wichtig sind, ausgeben können. Und vielleicht findet in diesem Bus ja sogar Begegnung statt mit Menschen, die wir gar nicht kennen, obwohl sie bei uns um die Ecke wohnen. Vielleicht lernen wir da sogar Menschen kennen, die wir sympathisch finden und die wir vielleicht danach auch nochmal treffen wollen. Also ich glaube, dieses Erzählen von Verzicht ist die falsche Erzählung. Ich glaube, da ist ganz viel Gewinn, wenn wir die Dinge anders denken. Und darauf sollten wir uns wirklich fokussieren. Viele Dinge sind auch jetzt schon möglich, wenn Autoprivilegien fallen würden. Und das tut immer weh, weil manche Menschen Privilegien verwechseln mit einem Recht auf den Parkplatz vor der Haustür, bestimmte Besteuerungssysteme, Dienstwagenprivileg. Ich denke aber, wenn wir Privilegien in die Gemeinschaft zurückgeben, gewinnen doch alle etwas hinzu. Alle haben eine andere Lebensqualität. Sie in Österreich sind da auch weit vor uns in Deutschland, weil sie immer auch viel in die Schiene investiert haben. Aktuell kriege ich mit, dass deutsche Züge manchmal gar nicht mehr in die Schweiz gelassen werden, weil sie dann so für Unpünktlichkeit sorgen. Und an manchem österreichischen Bahnhof habe ich auch schon die Durchsage gehört, der nächste Zug kommt zu spät, der kommt aber auch aus Deutschland. Das ist natürlich nichts, worauf man stolz ist als Deutsche. Also da macht die ÖBB definitiv, aber auch gestärkt von der Regierung, einen besseren Job, als unsere Deutsche Bahn es vielleicht kann. Sie haben den Nightjet, mit dem ich sehr gerne fahre. Ich kann über Nacht nach Wien reisen. All das haben wir in Deutschland losgelassen. Und das ist aber genau das. Sie sind genauso vielleicht auch autoversessen, wie wir Deutschen es sind. Sie haben aber diese gute Bahn behalten. Sie haben sie nicht losgelassen. Auch in der Schweiz ist das der Fall. In den Niederlanden hat man seit den 70ern dafür Sorge getragen, dass man gute Radwege hat, dass man gut mit dem Auto unterwegs ist, aber eben auch mit dem Fahrrad. Und das ist genau die Wahl, die ich gerne schaffen wollen würde. Und da sind natürlich auch Sie im Publikum, die Sie Führungskraft sind, gefordert. Vielleicht gucken Sie auch mal bei sich selbst so rein, in Ihre Teams und in Ihre Abteilungen. Denn das Gute von morgen braucht die Diversität von heute. Aktuell ist viel der Mobilität, was wir heute sehen, von einer gewissen Gruppe gestaltet worden. Und das waren, sorry to say, die mittelalten weißen Männer. Das ist überhaupt kein Vorwurf, dass Männer es besser machen als Frauen oder umgekehrt. Aber wenn Frauen und Männer und Behinderte und Kinder und SeniorInnen zusammen an einem Tisch sitzen und Mobilität bauen würden, würden vielleicht ganz andere Dinge rauskommen. Und das ist natürlich etwas, was bei Ihnen im Team beginnt. Wie divers sind Sie? Worauf achten Sie, wenn Sie Menschen einstellen? Halten Sie es als Führungskraft aus, dass jemand in Ihrem Team eine Sache wirklich besser kann als Sie selbst? Fördern Sie diese Menschen? Wie gehen Sie mit Menschen um, die auch vielleicht immer das Warum stellen, so ähnlich wie Kinder das halt machen? Warum machen wir das so? Oder sagen Sie, nee, wir brauchen keinen Konsens, ich setze mich so durch. Geben Sie Raum für Menschen. Wer steht auf den Bühnen als Repräsentant Ihres Unternehmens? Ich habe in meiner Recherche die Firma VD kennengelernt. Das ist eine Outdoor-Marke aus Deutschland. Und die Tochter, die von ihrem Vater dieses Unternehmen übernommen hat, hat gesagt, wir werden auf jeden Fall nachhaltig und klimagerecht. Und da wurde sie sehr ausgelacht, weil Outdoor-Kleidung, ich meine, das kann sich, glaube ich, jeder auch vorstellen, Fast Fashion und ähnliche Probleme, wie ja auch das Klima beeinflussen, ist sehr schwierig zu verändern. Jetzt kommen die von Europa vorgegebenen Nachhaltigkeitsziele und diese Frau kann sagen, wir sind schon bestens vorbereitet, weil wir haben es intrinsisch motiviert vorab der ganzen Vorlagen schon umgesetzt. Und sie hat es auch gemacht, dass sie mit anderen ArbeitgeberInnen vor Ort eine Buslinie reaktiviert hat. Man kann gut mit dem Fahrrad dort vor Ort sein. Man hat viele Parkplätze abgeschafft. Da ist jetzt eine Kletterwand für die Pause. Und es ist auf jeden Fall mehr Begegnung auch vor Ort dort möglich. Und sie sagt, ich muss gar nicht mehr großartig Stellenanzeigen schalten. Die Leute kommen auf uns zu. weil wir für sie überzeugend sind für das, was wir tun. Und das ist für mich wieder Leadership. Weil man kann nicht nur nachhaltige Kleidung machen, man muss auch selbst im Unternehmen schauen, wie können wir selbst auch unseren Standort nachhaltiger gestalten. Und dazu gehört, dass man eben nicht nur mit dem Auto dorthin kommt, sondern auch mit anderen Möglichkeiten. Denn ich bin mir gewiss, die Führungskräfte der Zukunft legen nicht mehr Wert darauf, ob es einen dicken Dienstwagen gibt oder ob man gut parken kann, sondern sie legen Wert darauf, dass sie wirklich auch das leben, was sie versprechen auf ihren Webseiten und Hochglanzfolien. Und ich denke, dass sie da diese zukünftigen Führungskräfte auch finden werden, die sie herausfordern. Das müssen sie natürlich aushalten. Als Fazit kann ich so ein bisschen ziehen, dass Leadership für mich etwas ist, wo eine Person Verantwortung übernimmt. Verantwortung für Ziele, aber auch für die Meilensteinplanung. Also wie kommen wir denn zu diesen Zielen hin? Wenn es zum Beispiel heißt, wir müssen zu Zeitpunkt X dekarbonisiert sein, dann brauchen wir natürlich eine Rückwärtsrechnung. Welche Schritte müssen wann gemacht werden? Gibt es das bei Ihnen auch, dass es jeden Tag mitgedacht wird, klimagerechter, inklusiver, nachhaltiger zu werden? Haben Sie da jeden Tag einen Plan? Oder ist es eher in großen Sprüngen und dann stellt man fest, oh wei, da haben wir jetzt gar nicht so lange dran gearbeitet? Dann brauchen wir Menschen, die auch eine Vision haben. Hier in Deutschland gibt es so ein Sprichwort, wer Visionen hat, sollte gerne zum Arzt gehen. Ich glaube, es ist das Umgekehrte. Wer Visionen hat, sollte Unternehmen gründen, sollte in die Politik gehen. Weil Visionen brauchen wir. Wir haben uns abgewöhnt zu träumen. Wir brauchen aber Träume. Wir brauchen Orte, an denen wir leben wollen, Orte, an denen wir arbeiten wollen. Und das gestalten nur Menschen, die eine große Vision haben und den Weg dahin auch kennzeichnen. Und ich denke, ganz wichtig noch, die Menschenfreundlichkeit. Die Menschen, die ich interviewen durfte, die wirklich die Mobilität von morgen gestalten, die sitzen nicht hinten im Fond eines Dienstwagens, sondern sie fahren auch mal Fahrrad, sie fahren auch mal Zug, sie nutzen auch mal den Nightjet und sie kommen so ins Gespräch mit den Menschen, die diese Verkehrsmittel nutzen. Das sind momentan in Deutschland und Österreich vielleicht auch nicht die, die vorne stehen. Aber ich denke, es ist ganz viel Gewinn, wenn wir zusammen die Zukunft neu denken. Es ist ganz viel mehr Gesundheit, wenn wir uns aktiv bewegen. Wir gewinnen vielleicht auch Zeit für unsere so hektisch durchgetakteten Momente, sodass wir einander begegnen können. Und das wird auch demokratiestärkend sein. Vielen Dank.
Das war der Presse-Podcast zur Themenwoche Zukunft der Mobilität, wie sich Österreich bewegt. Wir bedanken uns fürs Zuhören.